Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Micky Beisenherz.
Einen wunderschönen Mittwochmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette. Und auch heute blicken wir ein bisschen auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und er kann mir das sicher sagen. Er ist Journalist und Autor unter anderem der Bücher Grünkohl und Curry, Post von Karl Heinz sowie Auf sie mit Gebrüll und mit guten Argumenten. Und für die ist er bekannt. Ich freue mich sehr, dass er heute Morgen da ist. Guten Morgen, Hasan Kasim.
Einen wunderschönen guten Morgen.
Grüße dich. Bislang war es ja so, dass ich nur über dich reden musste, durfte. Jetzt darf ich endlich mal mit dir reden. Ist ja eigentlich auch die beste aller Lösungen, oder?
Das ist in der Tat die beste aller Lösungen. Ja, also ich kenne dich natürlich auch seit langem. Man hat immer das Gefühl, in Zeiten von Twitter, Facebook, Instagram und Co., dass man einander kennt. Und in Wahrheit kennt man sich ja doch nicht. Also wir sind uns, glaube ich, noch nie begegnet.
Nee, noch
nicht. In Wahrheit, also in der analogen Welt, aber virtuell dann schon oft. Und man weiß, was dann Leute machen. Und dann habe ich dich natürlich in dieser Sendung gesehen, dieser WDR-Sendung,
die ja.
ich schrecklich finde.
Da bist du nicht alleine.
Ja, da muss ich sagen, du warst ja da Gast und es ging ja dann da um diese eine Sendung, wo man die wirklich wahnsinnig wichtige Frage diskutiert hat, wie man ein Schnitzel nennen darf. Ja, also
ja,
ich dachte, wow, um Gottes was haben ja. wir für Sorgen? Und dann gab es aber, und das ist mir da erst klar geworden, es gab davor noch eine andere Sendung, wo darüber diskutiert wurde, über mich. Nicht? Ich habe nämlich einem Menschen, der mir mal geschrieben hatte, man solle mich mal richtig durchficken und dann aufschlitzen und an den Gedärmen aufhängen. Also das sind so Zuschriften, die ich bekomme. Der hatte mir von seiner Firma.
Das kommt häufiger bei dir vor, ne?
Ja, das ist nicht nur bei mir, sondern es kommt bei vielen Leuten vor, die irgendwie als fremd gelesen werden. Das ist halt eine neue Diskussionskultur offensichtlich, die in den vergangenen 10, 20 Jahren zugenommen hat, begonnen mit Sarrazin und dank AfD dann nochmal mehr. Und dem habe ich dann geantwortet, ich habe seiner Firmenleitung geantwortet. Der hat mir nämlich von seiner Firmenadresse geschrieben, und zwar nicht anonym. Der glaubt, das wäre in Ordnung. So, und daraufhin ist er dann entlassen worden. Und ja, und dann wurde ja bei euch in dieser Sendung darüber diskutiert, ob das in Ordnung wäre. Und ich bin ja froh, dass du am Ende dann gezeigt hast, da muss man ja aufzeigen, ob man dafür ist oder dagegen, dass also bis auf einen eigentlich alle der Meinung waren, das wäre in Ordnung gewesen. Denn erstens habe ich diese Sendung tatsächlich im Januar bei der Wiederholung erst überhaupt wahrgenommen. Also ich bin überhaupt nicht gefragt. Nicht gefragt worden. Ich bin nicht informiert worden, gar nichts. Ich wusste von nichts. Und du hast dann auch diesen einen Satz dann gesagt, also da hat dann der Moderator dich irgendwie gefragt, ob das denn eigentlich in Ordnung wäre und so. Und dann hast du so lapidar geantwortet, ja, also ich hätte gar keine Zeit, auf so etwas zu antworten. Und da habe ich nur gedacht, also das ist so eigentlich das Problem, das wir haben in dieser Gesellschaft, diese fehlende Solidarität. Ich habe nämlich ganz im Ernst auch keine Zeit, auf solch einen Scheiß zu antworten. Ja, ich muss es aber, ich muss mich damit auseinandersetzen.
Ja.
Und mir fehlt eigentlich eine wirkliche Solidarität. Und zwar nicht nur von sogenannten POC, sondern das muss eigentlich gesamtgesellschaftlicher Konsens sein, dass wir uns nicht gewaltandrohend, rassistisch, frauenverachtend, homophob äußern und dass da alle aufstehen und sagen, das geht nicht.
Genau, das wird uns, du hast natürlich komplett recht, das wird uns auch gleich noch in einer Rubrik begegnen. Was ich an der Stelle natürlich nur dazu sagen möchte, ist, dass es in diesem Fall natürlich um mein persönliches Postfach ging. Und das sieht, glaube ich, ein bisschen anders aus als deines, aus den, wie du ja bereits genannten, Gründen. Aber dass man sich da solidarisieren soll, da hast du natürlich komplett recht. Also da stimme ich dir vollkommen zu. So. Wollen wir uns mal an die Themen des Tages machen?
Das können wir gerne machen. Ich bin ja Korrespondent gewesen viele Jahre lang und bin eigentlich in der luxuriösen Situation als Autor nicht mehr jeden Tag Zeitung lesen zu müssen, so intensiv wie früher.
Ja.
Das heißt, ich rede jetzt wie ein Leser, aber nicht wie ein informierter Journalist, der vorneweg alles weiß.
Da bin ich ja auch nicht.
Die Schlagzeile des Tages
kommt von NTV. FFP2-Masken für je 10,50 Euro. Der Maskenskandal wird zur CSU-Affäre. Na endlich! Der Fall Nüßlein ist nicht die einzige dubiose CSU-Geschichte um Maskenbeschaffung. Wie aus einer SPD-Anfrage hervorgeht, zahlte die bayerische Landesregierung horrende Preise für teils untaugliche Masken, an deren Vermittlung Strauß-Tochter Hohlmeier beteiligt war. Ja, es ist so, es gibt eine Schweizer Firma, die heißt irgendwie Emix und die haben Masken an die bayerische Landesregierung verkauft und das für einen Höllengeld und sie waren halt eben nicht der günstigste Anbieter, aber sie waren halt eben der Anbieter, mit dem die Andrea Tandler, das ist eine Unternehmerin und Tochter des früheren bayerischen CSU-Ministers Gerold Tandler, verbandelt ist. Also es ist so die ganz klassische Amigo-Affäre jetzt in Bayern. Und das ist natürlich für Söder auch problematisch, weil es ist halt eben jetzt wieder mal auch seine CSU und das Ganze zahlt natürlich jetzt auf das Gesamtkonto der Union ein, weil wir ja schon die ganze Geschichte rund um Löbel und die Masken haben. Also Schwarzgeld, Korruption, also gut, dass Helmut Kohl und Franz Josef Strauß das nicht mehr miterleben müssen.
Ja, in der Tat. Also das ist natürlich, Amigo-Affäre ist der Begriff, der mir da auch in den Sinn kam. Das ist natürlich schon wieder haarsträubend, dass in dieser Situation so etwas gemacht wird. Und
ja,
tja, ich verstehe ehrlich gesagt Politikerinnen und Politiker nicht. Was glauben die eigentlich? Glauben die ernsthaft, so etwas kommt nicht raus? Und glauben sie dann, sie kommen damit davon? Mhm. Und ich meine, der Löbel hat ja dann auch irgendwann am Anfang gesagt, also er hat sich erstmal geziert und dann hat er gesagt, na gut, er tritt nicht mehr an und er tritt zurück, aber dann erst zum Ende August. Ja. Und dann brauchte der, ja, ich meine, dann brauchte der wirklich diesen öffentlichen Tritt in den Hintern, um damit er versteht, nein, es ist sofort Schluss damit. Ich frage mich, was da eigentlich in den Köpfen der Leute vorgeht, dass sie damit davonkommen. Und ich glaube, umso wichtiger ist, dass man ganz klar Grenzen setzt und sagt, hört mal, also wenn ihr euch so verhaltet, dann seid ihr draußen, dann habt ihr die Konsequenzen zu tragen. Also ich finde das gut, dass es den öffentlichen Druck gab und gibt.
Ja, ja, total. Ja, vor allen Dingen wird natürlich von Armin Laschet jetzt erwartet als CDU-Parteivorsitzender, dass er da hart durchgreift. Das Problem ist halt immer nur, wenn Laschet sich da kritisch drüber äußert, dann hustet irgendjemand aus der zweiten Reihe kurz so van Laak. Klar. Und dann steht er natürlich auch schon so ein bisschen doof da. Diese Masken von dieser Firma Emix, die sind so teuer, die hätte man theoretisch auch gleich bei Apple bestellen können. Also der zweitgünstigste Anbieter, der kostet dann nur 7 Euro. Und in der Regel kosten diese Masken zwischen 3 und 5 Euro. Und diese E-Mix-Masken halt eben 10,59 Euro und die wiederum taugen auf dem Papier auch noch nicht mal so viel. Also man muss sagen, wären die Masken so dick wie der Filz in der Union, dann könnte man unbeschadet durch ein Superspreading-Event marschieren. Das ist ja jetzt im Superwahljahr, ist das natürlich für die CDU ein Riesenproblem. Ich meine, das C steht für Courtage. Wie geht denn das jetzt weiter da?
Also man muss aufklären, ob das, inwieweit da wer Bescheid wusste. Ich glaube, dass der Rückzug aus der Politik von Löbel, dass das ein Schritt nur ist. Ja, das ist irgendwie so ein Bauernopfer. Aber das muss man aufklären. Ich halte es auch für richtig, das jetzt als CSU- bzw. Unionsaffäre erstmal zu framen und darzustellen. Ich meine, das ist ja immer die Frage, wie nenne ich das? Mhm. Das ist keine Maskenaffäre, es ist eine Affäre dieser Partei. Auf der anderen Seite ist natürlich die Frage, wie viele andere Politikerinnen und Politiker anderer Parteien haben auch so etwas gemacht. Ich meine, in Österreich ist das auch kein, wo ich jetzt lebe, also deswegen rede ich von Österreich, ist das auch nicht unbekannt. Da wird auch also viel Schmu betrieben mit dieser ganzen Geschichte. Ja. Das ist alles, ja, im Grunde genommen muss man über viele Dinge reden. Man müsste eigentlich auch wieder darüber reden, wie ist das eigentlich mit Bundestagsabgeordneten und den Zuverdienst, ja, da gab es jetzt gerade wieder in diesem Zuge ganz viele Tabellen, wie viel verdienen die eigentlich pro Jahr.
Lobbyregister und ich mein, so ich auch, ja.
Ja, und ich verstehe das, dass ein Politiker, eine Politikerin, eine Parlamentarierin, Parlamentarier, die im Bundestag sitzen, dass die irgendwie mit dem realen Leben verbunden sein müssen, dass die auch wissen sollen, wie fühlt sich das eigentlich an, zu arbeiten und dass die dann weiter auch ihrem Beruf nachgehen sollen. Verstehe ich einerseits. Auf der anderen Seite ist das eine absolute Bevorzugung von Selbstständigen, ja, also von Rechtsanwälten, von Leuten, die eine Firma haben, die können das machen. Jeder Angestellte muss aufhören, ja, kann das also nicht tun.
Tja.
Und ich frage mich dann auch, jemand, der sein Bundestagsmandat ernsthaft ausführt, der macht einen Fulltime-Job, der arbeitet irgendwie 40, 50, 60 Stunden die Woche. Wie kann man denn dann daneben noch einen anderen Job machen? Also wenn jemand noch irgendwie als Anwalt 3 Stunden am Wochenende, okay. Oder wenn er irgendwie abends noch ein Buch schreibt, als Autor, von mir aus auch. Aber ansonsten geht das eigentlich nicht. Ja, und auch darüber müsste man eigentlich mal reden.
Ja, das wird uns Friedrich Merz nach der Bundestagswahl möglicherweise dann alles erklären können, wie man das alles so unter einen Hut kriegt, wenn das denn geschafft hat. Wir kommen hierzu.
Das gibt's doch gar nicht.
Flughafen BER Kombimutante in Deutschland nachgewiesen. Bei einem Reisenden aus Sachsen wurde eine Variante des Coronavirus entdeckt, die aus Großbritannien und Südafrika bekannte Genveränderung vereint. Der Fall gilt als erster Nachweis in Deutschland. Das meldet der Spiegel. Da möchte man doch auch sagen, ja, danke BER, dass du rechtzeitig zur Pandemie fertig geworden bist. Andererseits muss man sagen, die Mutanten sind, glaube ich, das Einzige auf dem BER, was nicht über 10 Jahre alt ist. Das hat uns doch jetzt wirklich noch gefehlt, oder?
Ja, also das ist ein Thema, das uns natürlich schon seit Ewigkeiten beschäftigt. Auf der anderen Seite muss ich ganz ehrlich sagen, bei Corona weiß ich mittlerweile schon gar nicht mehr, was ich denken soll und was ich für richtig halten soll. Ich meine, diese Mutanten...
Geht's hier wie den Ministerpräsidenten?
Ja. Aber ich sehe das eben auch als Bürger und Mensch in einem Land lebt, das eben nicht Deutschland ist. Und hier in Österreich wird es ja anders gehandhabt eigentlich. Also wir haben ja zum Beispiel seit, ich glaube, 3 Wochen schon keinen Lockdown mehr. Die österreichische Regierung macht das anders als die deutsche.
Und wie wirkt sich das auf die Zahlen aus?
Naja, das ist genau aber der Punkt. Also alle starren dann auf die Zahlen. Und was die Zahlen angeht, ist das keine kluge Entscheidung gewesen. Das muss man ganz klar sagen. Ja? Die Zahlen gehen nach oben. Es ist nicht wirklich klug. Auf der anderen Seite habe ich nach einem Jahr dieses Themas und nach, ich weiß nicht wie vielen Lockdowns, ich glaube 3 oder 4, dass Leute sagen, naja, das kann ja aber nicht das einzige Kriterium sein. Also ja, natürlich müssen wir Menschen schützen.
Klar.
Und wir dürfen auch nicht anfangen, zynisch zu reden, so nach dem Motto, naja, dann trifft's halt die, die sterben. Das finde ich also zynisch. Ich denke da an Großeltern
Aber es geht
und so weiter.
Um andere Werkzeuge, ne?
Also mir erzählen zum Beispiel befreundete Psychiater, dass die Kinder- und Jugendpsychiatrien so voll sind wie noch nie. Das lese ich auch in Artikeln.
Ja, genau. Ja.
Ich höre und lese von Menschen mit psychischen Problemen. Ich lese und höre von häuslicher Gewalt und dass die zunimmt und so. All das sind ja auch Faktoren, die zunehmen. Und da muss ich sagen, in Österreich gibt es schon gefühlt so ein Aufatmen. Nun kann man sagen, das ist aber nicht nachhaltig. Ja, was nützt das Aufatmen, wenn wir jetzt in 2, 3 Wochen den nächsten Lockdown haben?
Ja, klar.
Also das ist wirklich ein Abwägen. Aber ich glaube eben, dass die Zahlen alleine nicht das Kriterium sein können.
Blattgold.
Merkel ruft zu Toleranz auf, das meldet der Merkur. Der Integrationsgipfel fand gestern statt, also das war der 13. Und der Merkur schreibt, zu Beginn des Integrationsgipfels der Bundesregierung hat Kanzlerin Angela Merkel die Gesellschaft zu Offenheit und Toleranz aufgerufen. Auf diese Weise solle die Integration von Zugezogenen gefördert werden. Zitat, wirklicher Zusammenhalt erfordert die Anwesenheit von gelebter Toleranz und Offenheit füreinander, der Neugierde, denn eine funktionierende Zivilgesellschaft ist und bleibt der beste Schutz vor Ausgrenzung und Rassismus. Hasenheim, wie viel versprichst du dir von so einem Integrationsgipfel, bei dem ja Vertreter aus Politik, Medien und Verbänden und Gewerkschaften im Kanzleramt waren?
Also ja, das ist sehr schön. Sowas sagt man gerne in Sonntagsreden und das höre ich jetzt seit 40 Jahren oder 45 Jahren, so alt wie ich halt bin.
Ja.
Ja, natürlich sind Offenheit und Toleranz wichtig. Meine Güte, aber dann lebt es doch mal bitte. Wo ist denn die schwarze Ministerin? Wo ist denn der braune Minister? Also nicht politisch braun, sondern von der Hautfarbe eher.
Ja.
Wo ist denn die Vielfalt? Ich meine, es hat Ewigkeiten gedauert, dass überhaupt Frauen mal endlich zum Zuge kommen. Das könnte man jetzt ja mal machen. Ich meine, wir haben dieses Jahr Bundestagswahlen. Ich schaue sehr genau auf die Parteien, wer wen aufstellt und wer wie repräsentiert wird.
Ja, ich gehe fest davon aus, dass wir Cem Özdemir als Außenminister oder Innenminister bekommen. Ich halte das für einen, also das ist natürlich jetzt, ne, ich will jetzt nicht hier Hashtag Feigenblatt oder so, aber darauf könnte es zumindest ja schon mal hinauslaufen, aber viel ist es nicht, das gebe ich ehrlicherweise zu.
Ja, also Cem Özdemir in Ehren und die Grünen in Ehren und wenn die jetzt an die Regierung kommen, wäre es ja schön, dass er dann was wird, aber die Frage ist halt wirklich, wie selbstverständlich wird das und es geht tatsächlich nicht darum, irgendwelche Feigenblätter zu haben, das geht ja bis dahin, dass auch eben Leute, also ich meine, ich merkt das ja selbst, wenn dann irgendwelche Diskussionsrunden, Talkshows sind, dann in letzter Minute fällt denen dann ein, wir müssen mal irgend noch einen Nicht-Weißen anrufen, einen POC, und dann kriege ich einen Anruf, und dann ist man das. Also diese Repräsentation muss natürlich stattfinden und da muss sich in der deutschen Gesellschaft was ändern. Und wir haben, ich weiß ja nicht wie viel, 3, 4 Millionen Menschen mit Wurzeln in der Türkei. Und wir haben aber kaum Leute, die diese Leute eben auch repräsentieren in der Politik. Und ich meine, und da geht es auch nicht darum, dann jetzt irgendeinen da sich rauszugreifen. Ja, ich meine, ich bin weit davon entfernt zu sagen, es ist wurscht, nimmt halt irgendeinen, der irgendwie aus der Türkei kommt oder Wurzeln hat. Und da muss man natürlich auch schauen, was sind das?
Ja, auch irgendwie schade,
genau.
Ne?
Aber das ist diese, ich meine, deutsche Politik, die meandert so in dieser Hilflosigkeit. Entweder machen sie gar nichts und ignorieren sie, oder wenn es dann um Islamkonferenz geht, dann nehmen sie da irgendwelche Leute, die auch von der Türkei gesteuert werden, mit an den Tisch, und dann darf die türkische Religionsbehörde quasi mitbestimmen. Ja. Ich mich frage, was haben die denn jetzt da zu suchen? Also das ist nicht alles nicht wirklich klug.
Mhm. Ist es dann am Ende so, dass generell unsere Zeit auch immer nach Symbolik lechzt und nach Pose?
Ja, ich meine, ein Stück weit ist Symbolik ja auch Teil des politischen Geschäfts. Das ist ja auch in Ordnung, wenn es nicht dabei bleibt. Es muss einfach tatsächlich sich grundlegend etwas ändern. Es müssen Menschen, die alle möglichen Biografien haben und Familienhistorien, müssen eben, die in Deutschland leben und Teil der Gesellschaft sind, hier einfach mitmachen dürfen. Und ich glaube, da gibt es eben einfach noch sehr viele gläserne Decken, durch die man nicht kommt. Und wenn ich dann so höre, und ich sage jetzt mal, wir brauchen jetzt mal auch irgendwie jemand, der Minister oder Ministerin ist und nicht weiß ist, dann höre ich ganz oft so, ja, aber in Deutschland sind wir noch nicht so weit. Wo ich dann sage, also was braucht man denn noch? Wir sind im Jahr 2021. Also jetzt wird's mal langsam Zeit. Und da muss man halt die Leute ins kalte Wasser schmeißen und sagen, so, dann lernt's halt. Dann wird's eben jetzt Zeit.
Das hat mich überrascht.
Zum Rückzug von Joachim Löw. Sein Wirken war stilbildend, aber auch tragisch, das schreibt Michael Rosentritt vom Tagesspiegel. Joachim Löw hört nach der Europameisterschaft im Sommer auf. Ganz freiwillig könnte dem Bundestrainer der Gedanke nicht gekommen sein. Ja, du lebst in Wien. Nichtsdestotrotz wird man dort auch wahrgenommen haben, dass Joachim Löw zurückgetreten ist gestern, mit Zeitverzug. Ich habe erst gedacht, in welchem Maskendeal war der denn jetzt verwickelt? Aber ich glaube, da geht es ja wohl doch um andere Sachen. Er hat jetzt demnächst mehr Zeit für Instagram. Bist du auch so ein Diehard Jogi Löw-Fan?
Ja, also wenn du mich fragst, wer ist eigentlich gerade deutscher Meister beim Fußball und ich das richtig sage, ich glaube, 99% der Fälle ist es immer Bayern München.
Wollte ich gerade sagen, da liegst du eigentlich immer richtig.
Ja. Wenn ich damit richtig liege, dann hast du schon Glück. Ansonsten weiß ich von Fußball nichts. Ja. Ich weiß, dass es einen ewigen Jogi Löw gibt, so wie es eine ewige Angela Merkel gibt. Ich glaube, die sind ähnlich lang im Amt.
Ja, die Parallelen werden super gerne gezogen, ja?
Ja, das lese ich auch immer mal wieder. Dass er stilbildend sei und dass er ja auch immer irgendwie immer elegant gekleidet da stand und jetzt nicht irgendwie im Trainingsanzug, sondern immer in Anzughose und irgendwie ein Kaschmirpullover, das habe ich auch wahrgenommen. Ansonsten ja,
Rollkragenpullover, ich habe mich häufig gefragt, was soll das denn, ne?
Kann man ja, über Geschmack lässt sich streiten. Ich weiß, dass ich, als ich noch Korrespondent in der Türkei war, dass da die Sportredaktion manchmal auf mich zukam und fragte, ob ich nicht was über türkischen Fußball schreiben könne.
Ja.
So, aber das war eines der wenigen Themen, da habe ich mich strikt geweigert, weil ich kann über Fußball nichts schreiben, außer dass da 22 Männer auf einem Platz stehen und hinter einem Ball herrennen. Mehr weiß ich dazu nicht zu sagen.
Aber gefühlt.
Deswegen, mal schauen.
Ja, gefühlt hat sich Jogi Löw in den letzten Jahren aber ungefähr genauso viel für Fußball interessiert wie du. Deswegen ist es gar nicht so überraschend, dass er jetzt sagt, wisst ihr was, Freunde. Aber er macht es halt eben auch wie Nüßlein und Löbel. Er sagt, also ich trete zurück, aber erst so zum Herbst hin. Und jetzt werden halt diverse Namen gehandelt, mit denen du dann höchstwahrscheinlich gar nicht so wahnsinnig viel wirst anfangen können.
Mit Herrn Klopp kann ich was anfangen. Ja. Aber wenn er genauso viel versteht von Fußball wie ich oder genauso viel sich interessiert, ich muss sagen, so von der Work-Life-Balance und die Bezahlung und das Ansehen. Also wenn jemand vom DFB zuhört, ich stehe gerne zur Verfügung. Man muss mich nur fragen.
Sehr gut, duly noted. Die Frage ist natürlich nur, ob du vom Berufswegen in diesem Jahr jetzt unbedingt im Sommer durch Europa reisen möchtest. Das musst du jetzt mit dir selbst ausmachen.
Entzauberte Scheinriesen.
Die Frankfurter Rundschau meldet Compliance-Untersuchung bei Springer, schwere Vorwürfe gegen Bild-Chefredakteur Reichelt, Maaßen wittert Verschwörung, beziehungsweise er twittert Verschwörung. Ja, es ist ja so, dass Julian Reichelt sich Ermittlungen im eigenen Verlag ausgesetzt sieht. Es geht da wohl, ich zitiere, um die Ausnutzung von Abhängigkeitsverhältnissen, also Hashtag MeToo. Ein halbes Dutzend Frauen hat sich geäußert und fühlte sich von ihm genötigt und bedrängt. Und weil die Frankfurter Rundschau wie alle anderen natürlich auch wenig zu melden hat, weil Springer sich nicht äußert, schreiben die halt noch, dass Hans-Georg Maaßen etwas wittert. Und zwar deutet Hans-Georg Maaßen an, dass quasi mehr oder weniger die Bundeskanzlerin Reichelt persönlich abgesägt hat. Er schreibt, das Leben ist voller Zufälle, aber es gibt weniger, als wir denken. Und da muss ich sagen, also wer die Kanzlerin in den letzten Monaten erlebt hat, also so handlungsfähig ist sie ja gar nicht, dass sie jetzt auch einen, ich zitiere mal, regierungskritischen Chefredakteur ab absägen könnte. Tja, und Julian Reichelt soll also jetzt quasi ein Sexist sein? Man kann den Leuten ja nur vor den Kopf gucken.
Naja, also ich meine, über Julian Reichelt ließe sich jetzt sehr vieles sagen. Ja, also über die Bild-Zeitung, wie er Bild-Zeitung macht, wie er sie nach rechts gerückt hat, wie er allein mit menschenverachtenden Themen Schlagzeilen macht, wie er Stimmung schürt, wie er eigentlich auch Hass schürt und Hetze betreibt. Und das sind alles so Dinge, wo ich denke, das ist alles so unsäglich und so furchtbar. Und ehrlich gesagt kritisiere ich da auch nicht nur ihn und die Bildredaktion, die das mitmacht, sondern Leute, die so etwas lesen und die dann glauben, sie seien informiert und dass das in Ordnung wäre, dass es da keinen Protest gibt. Also ich würde sowas nicht anrühren, ja, und sage auch nicht, das ist halt Volkes Stimme. Ja, ich meine, Volkes Stimme ist vieles, aber was das andere an die Vorwürfe angeht, naja gut, ich kann jetzt natürlich lange darüber reden, was ich ihm zutraue und was nicht, aber warten wir einfach ab, was die Ermittlungen da ergeben. Und
genau.
Das wird sicherlich seine Konsequenzen dann nach sich ziehen.
Also vor jeder Verurteilung, ich warte einfach die Netflix-Doku ab, das ist ja in der Regel, aber ich sag mal, rassistische Tendenzen, Sexismus, Mobbing, man spricht ja beim Axel Springer Haus schon vom Buckingham Palace Berlins, ne? Holt sich Reichelt demnächst ein paar Corgis, wobei ist ja eigentlich also der Prinz Andrew vom Springer Haus. Ich bin gespannt, aber dass Hans-Georg Maaßen da jetzt den Aluhut glühen lässt, finde ich irgendwie auch spannend. Aber so ist es halt immer, ne? Jeder Irrsinn braucht einen Dummen, der ihn ausspricht.
Ja, auf der anderen Seite fragt man sich, wer ist Hans-Georg Maaßen? Also ich glaube, der verarbeitet also sein eigenes Scheitern.
Da braucht er aber wirklich lange für, ne? Also das geht ja jetzt auch schon seit einiger Zeit, aber naja gut, komm. Wie komme ich jetzt von Hans-Georg Maaßen zu Rassismus? Ich versuch's einfach mal so.
Papala Paparazzi.
Prinz Harry und Herzogin Meghan, offizielles Statement, Palast reagiert auf Oprah Winfrey Interview, das schreibt die Gala. Nach dem Oprah Interview von Herzogin Meghan und Prinz Harry meldet sich der Buckingham Palace in London zu Wort. Zitat, die ganze Familie ist erschüttert darüber zu erfahren, wie herausfordernd die letzten Jahre für Harry und Meghan gewesen sind. Die angesprochenen Themen, insbesondere das der Hautfarbe, sind beunruhigend. Während manche Wahrnehmungen abweichen, wird das Thema sehr ernst genommen und im familiären Kreis privat besprochen. Ja, das ist natürlich absolut überraschend, dass es im Königshaus der Kolonialmacht England rassistisch zugehen soll. Jetzt mal ehrlich, ja, alleine von Prinz Philipp gibt es mehr rassistische Kommentare. Der hat schon Völker verunglimpft, die noch gar nicht entdeckt sind. Also das ist doch nur wirklich das am wenigsten Überraschende, oder? Also mich hat das jetzt nicht so irre überrascht.
Ich glaube, im Grunde genommen ist es komplett null überraschend. Irgendwie, dass es Meghan damit schlecht ging, hat man sich auch denken können. Ich nehme ihr das übrigens alles auch ab. Ich finde das auch irgendwie sehr, sehr unappetitlich und unschön, wie da jetzt darüber gelästert wird. Nein, ich glaube, das ist schon kein einfaches Leben. Ich finde das auch okay, dass sie sich das jetzt, also finde es auch gut, dass sie das öffentlich macht. Aber was ich wirklich gut finde an diesem ganzen Interview ist, dass es eine Debatte angestoßen hat, nicht nur innerhalb der Königsfamilie, sondern es wird jetzt auch wieder über strukturellen Rassismus in England geredet. Und den gibt es natürlich. Und ich meine, in England gibt es wahnsinnig viele Menschen mit Wurzeln in anderen Ländern, insbesondere in den ehemaligen Kolonien. Ja, also es gibt viele Menschen mit Wurzeln in Indien, in Pakistan. Also gerade die indisch-pakistanische Community ist sehr, sehr groß dort. Und über das Thema muss man reden.
Speziell
in
London, ne?
Genau, über das Thema muss man reden. Auf der anderen Seite muss man aber auch fairer halber sagen, die Engländer sind in vielen Bereichen weiter als wir zum Beispiel in Deutschland. Ja, ich meine, schauen wir uns den Bürgermeister von London an. Ja,
genau.
Pakistanische Wurzeln, Muslim und macht also alles in allem einen guten Job. Man kann jetzt über einzelne politische Sachen streiten, ob das gut oder nicht gut ist. Aber diese ganze Befürchtung, diese Schwarzmalerei, das ist ja überhaupt nicht der Fall, sondern das ist eine weltoffene, tolerante Stadt. Er macht's gut. Und wo haben wir das in Deutschland? Also da kann man sich schon eine Scheibe von abschneiden.
Absolut. Aber das britische Königshaus, also das, was da geschildert wird, das ist ja auch bekannt. Also ich meine, da ging das Königshaus, selbst Heidi Klums Topmodel-Villa, ein Ort der Wärme und Zugewandtheit. Ne? Da kannst du, glaube ich, in jedem Raum BioNTech lagern, ohne irgendwie das alles, weiß ich nicht. Ach Gott, ich finde das alles so fürchterlich. Ich meine, ich weiß nicht, ob Oprah der richtige Ort ist, den man aufsuchen muss, wenn man eigentlich zurückgezogen und privat leben will. Andererseits, es ist vielleicht nicht verkehrt, dass man mal offenlegt.
Ja, also dass man das zumindest einmal öffentlich macht, das hat einfach die Aufmerksamkeit bekommen, die sich die beiden da erwünscht haben. Und das ist doch okay. Ich meine, es ist ein Thema, das natürlich die Gemüter bewegt. Und also ich glaube auch nicht, dass es das Ende der britischen Monarchie ist, weil das, wie oft wurde das schon vorhergesagt?
Nee, das glaube ich auch nicht.
Irgendwie ist das
also
halt
wenn
immer,
Prinz Andrew das nicht geschafft hat, dann
dann schafft's niemand.
Was ist denn da schiefgelaufen?
Die FAZ schreibt, Hunde von Biden, First Dogs nach Beißvorfall, nicht mehr im Weißen Haus. Nach gut einem Monat ist das Weiße Haus wieder hundelos. Nach einem Beißvorfall hätten der 3 Jahre alte Major und der 13 Jahre alte Champ den Amtssitz von Biden verlassen müssen. Das berichten amerikanische Medien. Sie seien seit vergangener Woche wieder in Bidens Haus in Wilmington in Delaware. Ja, es ist wohl so, dass einer der beiden Hunde, ich weiß gar nicht, ich glaube, Champ war es oder so, der jüngere der beiden, Major, der habe aggressives Verhalten an den Tag gelegt und Angestellte und Sicherheitspersonal angesprungen, angebellt und angegriffen. Und da muss ich doch ganz ehrlich sagen, sind die das von Trump nicht gewohnt? Also das ist doch jetzt so wahnsinnig überraschend doch auch nicht das Verhalten.
Na, also erstmal muss man ja feststellen, das sind deutsche Schäferhunde, ja, also die Deutschen können sich wieder nicht benehmen.
Ja.
Das nur zur Dokumentation. Nein, bisher haben, wenn ich das richtig weiß, bis auf Trump alle US-Präsidenten Hunde gehabt.
Genau,
und
ja.
Biden hat jetzt, ich glaube, dieser Hund, der sich jetzt da so daneben benommen haben soll, das ist einer, den er aus dem Tierheim gerettet hat, habe ich irgendwo gelesen. Ja,
und das ist der Dank, ne?
Genau, so. Und das ist der Dank. Auf der anderen Seite, und das finde ich wiederum eine sehr schöne Kommunikationspolitik, die sie haben, diese beiden Hunde haben ja einen eigenen Twitter-Account mit über 200.000 Followern.
Natürlich haben sie das.
Ja, natürlich. Und deswegen habe ich heute mal drauf geschaut und habe gesehen, heute Morgen, dass das gar nicht so schlimm gewesen sein soll. Diese Hunde wären sowieso nur deswegen in Delaware, weil die First Lady nicht im Hause ist und die kümmert sich überwiegend wohl um die Hunde.
Aha.
Und die sollen aber in den nächsten Tagen wieder zurückkommen.
Ach so.
Das ist alles nur aufgebauscht von der Mainstream-Presse.
Ach guck, und das hatte Major, der Schäfer, und das alles hatte, getwittert.
Genau.
Außerdem noch, das ist eine Hexenjagd und er lässt das Ergebnis genau. Nochmal auszählen. Ne?
Genau, genau.
Okay, na wie schön. Hasnaim, ich bedanke mich bei dir. Wir sind schon quasi jetzt mitten in den Tag hineingerutscht. Und ich möchte an dieser Stelle festhalten, es war sehr schön, mit dir zu sprechen.
Ebenso und ja, schön, dass wir uns mal wenigstens auf diesem Wege kennengelernt haben.
Ja, das fand ich auch sehr schön. Vielleicht magst du ja auch einfach wiederkommen.
Sehr gern, klar.
Also, lass es dir gut gehen. Vielen Dank und ich wünsche dir noch einen schönen Mittwoch.
Dankeschön.
Bis dann.
Ciao.
Ciao.
Apokalypse und Filtercafé ist eine Studio-Bummens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassania. Produktion Laura Pohl. Ton und Schnitt Niki Fränking. Neue Episoden gibt es jede Woche montags, mittwochs und freitags, überall, wo es Podcasts gibt.
Stimme der Vernunft und unerreicht gute Sprecherin der Rubriken Bettina Rust.
Die Studio Bummens Podcast-Empfehlung.
Hallo, ich bin Jan Müller. Olli Schulz und Jan Delay sind zwei der großen Namen, mit denen ich in den letzten Wochen über ihr musikalisches Gesamtwerk gesprochen habe. Und das, wie immer, sehr ausführlich. Denn bei meinem Podcast Reflektor geht es nicht nur um Musik, sondern auch um die Geschichten hinter der Musik. Ich selbst spiele bei Tokotronic. Ich weiß, was es bedeutet, Musik zu machen, in einer Band zu spielen, Alben aufzunehmen und auf Tour zu sein. Ich kenne alle Facetten, die sich mit diesem Beruf verbinden. Euphorie und Drama. Und genau darüber spreche ich mit meinen Gästen bei Reflektor. Was verbindet uns? Was unterscheidet uns? Reflektor gibt euch einen Blick hinter die Kulissen der Musikwelt, den ihr sonst so nirgendwo bekommt. Die Liste der Menschen, mit denen ich bereits sprach, ist lang. Deichkind, Campino, Jens Rachut, Doro Pesch, Judith Holofernes, Casper, Igor Levit, Haftbefehl, Esther Bejarano, Charlie Hübner und viele, viele mehr. Music is a healing force of the universe. Reflektor, der Musikpodcast. Jeden Freitag. Ich freue mich drauf und ich freue mich auf euch. Wir hören uns. Euer Jan Müller.